Und Jesus gibt uns hier 8 Türen. So heißt diese neue Predigt, weil 8 Türen zum Glück. Das ist die Bergpredigt. Ist eine merkwürdige Predigt. Sie ist so ganz verquer. Manchmal hören wir Dinge und sie sind so ganz verquer. Jesus stellt die Welt auf den Kopf in der Bergpredigt. Er sagt hier, und jetzt kommen so diese zwei schwierigen Worte, und die muss man erklären in dieser ersten Seligpreisung, glücklich oder selig. Das Englische, die King James sagt, blessed, ne? Blessed, gesegnet sind die, die arm sind. Wow. Das ist so ganz unverständlich für uns. Armut ist nicht etwas, was jemand haben möchte, um glücklich zu sein. Armut ist nicht ein Weg, um glücklich zu werden. Also wenn das, werde arm, dann wirst du glücklich. Nee, das ist so ganz, ja, in der Kirche, da können wir auch manchmal so einen Verstand abschalten und sagen, ah, hört sich so fromm an, hat man schon tausendmal gehört. Nee, aber wir wollen ja auch in der Kirche sitzen und unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben, sondern wir wollen ja auch ein bisschen in uns reindenken. Das ist, weil Jesus, meinst du das ernst? Glücklich, ich werde glücklich, wenn ich arm bin? Und natürlich geht es hier, und deswegen glückselig alle, die die Hoffnung für alle haben, geht es hier nicht um finanzielle Armut. Jesus sagt nicht, wenn du finanziell arm bist, dann kommst du in den Himmel. Solche Lehren gibt es auch, ne? Oder wenn du intellektuell arm bist, also auf Deutsch gesagt dumm bist, dann kommst du in den Himmel. Das ist nicht die Botschaft. Nein, Kirche sagt nicht, du musst arm werden, aber Kirche ist für die Armen da. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Exkurs. Am Anfang der Woche, am Montag, da kam ich einen Anruf von Pastor Tolek aus Lviv, aus der Ukraine. Und sagte, Mario, du hast Leukämie gehabt, du bist transplantiert worden. Einer unserer Diakone, Maxim, hat Leukämie. Und er ist jetzt in der Uniklinik in Kiew. Und er geht jetzt gerade durch seine Chemotherapie. Du weißt, wie das ist, ne, Mario? Du hast das alles durch. Aber Maxim geht es viel schlechter als mir. Blut lief ihm aus der Nase. Konnte kaum aus seinem Bett. Und die Ärzte haben gesagt, sie brauchen eine spezielle Therapie, aber hier in Kiew, wir können ihnen nicht helfen, wir können ihnen noch nicht mal Blutkonserven geben, weil alle Blutkonserven gehen in die ukrainische Armee, kannst du dir vorstellen, die werden dauernd, ihr verfolgt das vielleicht in den Medien, dauernd wird Kiew bombardiert. Gehen Sie nach Deutschland. Und Pastor Tolik rief mich an, Pastor, kannst du das möglich machen, dass er hier therapiert wird und hier wohnt? Ich sage, Pastor Tolik, wir haben große Probleme in Bonn, weil Bonn ist zu, wenn ihr das nicht wisst. Bonn nimmt keine Flüchtlinge mehr auf. Aber wir haben hier, sind wir im Akku. Montag habe ich hier unterrichtet, im Gymnasium, in der 8. Klasse. 24, 13-Jährige, ne? Da weißt du was, ich bin Jugendpastor gewesen. Ne? Also wenn du Jugendpastor werden willst, hast du Kopfschmerzen garantiert, ne? 13-Jährige, 14-Jährige. Wir hatten einen wunderschönen Unterricht. Wir haben hier so eine starke Kooperation. Freitag war ich bei unserem Vermieter, Herr Nettersheim, und ich sagte, ich kann diese Sperre, dass Leute nach Bonn kommen, nur umgehen, wenn ich hier einen privaten Mietvertrag habe. Ich sagte, kein Problem. 3-Zimmer-Wohnung, eigene Bad, eigene Toilette, eigene Küche, ideal für jemanden, der transplantiert wurde. Ich habe mit einer Klinik telefoniert, wir haben offene Tür. Donnerstag wird Maxim kommen und er wird hier therapiert und seine Frau und seine beiden Kinder werden hier im Akku untergebracht. Das ist Tür. Wenn ihr arm seid, kommt ihr ins Himmelreich, aber Kirche muss für die Armen sein, leidenschaftlich. Kirche muss sich einsetzen für die Armen, für die Bedürftigen. Nun, bevor wir einsteigen und versuchen, intellektuell diesen Vers auseinanderzunehmen, was bedeutet das eigentlich, glücklich sind die, die arm sind vor Gott, gehen wir erstmal hinein in den, der dieses Evangelium geschrieben hat. Ihr wisst sicher, es gibt 4 Evangelien. Mein muslimischer Freund letztens auf der Straße, Mario, wir Muslime haben noch ein Buch, ihr habt 4, ne? Und die widersprechen sich auch noch. Ich sage, Bruder, das kann man nur verstehen, wenn du jüdische Jura verstehst. Verstehst du, wenn ich sage, du hast ein Auto geklaut, glaubt dir keiner in Israel. Du musst 2 oder 3 Zeugen haben. Alles, was Mohammed geschrieben hat, gibt es nur einen Zeugen. Wir wissen nicht genau. Aber die Sterben, Beerdigung, Auferstehung Jesu haben wir von 4 Augenzeugen. Das heißt, Matthäus ist der erste Zeuge. Und Matthäus, er ist Jude. Er hieß Matthäus Levi. Er hatte 2 Namen. Das war in Israel so üblich, weil das war eine polylinguale, eine vielsprachige Gesellschaft. Die sprachen Aramäisch, die sprachen natürlich auch Griechisch. Jeder sprach Griechisch in der damaligen Zeit. Aber er war das personifizierte Gegenteil dieser Seligpreisung. Er war nämlich nicht arm. Er war putenreich. Er hatte den besten Job, den du damals haben konntest. Und das war Mafia-Boss. Er war Zöllner. Heute in Deutschland ein angesehener Beruf. Damals, wenn du Zöllner warst, du warst der bestgehasste Mensch im ganzen Dorf, in der ganzen Stadt. Denn damals musst du verstehen, Israel war unter der Besatzungsmacht von Rom und sie pressten die Juden aus nach System. Josephus Flavius, ein jüdischer, aber jemand, der vom römischen Staat angestellt war, als Historiker, sagte, in der damaligen Zeit, als Pilatus Statthalter war von Jerusalem, war es besser, als Schwein geboren zu werden, als Jude. Du wurdest bis auf den letzten Tropfen von der Steuer ausgepresst. Wir Deutschen können da mitreden, aber der deutsche Steuersystem ist ein Kindergarten gegen damals. Leute verloren ihre Häuser. Leute verloren ihre Existenz. Sie wurden systematisch ausgepresst. Und die Römer haben sich natürlich nicht selber die Hände schmutzig gemacht. Sie haben Landsleute, Juden genommen, um dieses dreckige Geschäft für sie zu erledigen. Aber natürlich haben sie geschützt. Matthäus war das personifizierte Gegenteil von Armut. Er hatte alles. Er hatte nicht nur die Einnahmen seines wohlflorierenden Geschäftes, er hatte auch die Möglichkeit, und das hat jeder Steuerbeamte damals gemacht, Leute persönlich zu erpressen. Man hat sich bereichert an dem Besitz anderer Menschen. Er war finanziell abgesichert. Er stand unter der höchsten Macht, die es damals gab, im Römischen Reich. Er hatte alles, was sein Herz begehrte. Großes Haus, Bedienstete, BMW, Cadillac, Yacht. Ne? Alles hatte er. Und jetzt stell dir das vor. Matthäus berichtet selber sein Erlebnis, als die Tür des Glücks für ihn aufging. Wir finden es in Matthäus 9, Vers 9. Seine erste Begegnung mit Jesus. Jesus, der das personifizierte Glück war. Da heißt es, als Jesus weiterging, sah er einen Mann mit Namen Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, ist er wirklich auch, wenn ich es jetzt lese, ich muss lachen, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Stell dir das mal vor, Matthäus, der reichste Mann in der Stadt, bewacht von dem römischen Bodyguards, hatte alles, was sein Herz begehrt. Und dann kommt so ein armer Wanderprediger, der noch niemand 10 Cent in der Tasche hat. Jesus Christus mit seinen abgerissenen Jüngern geht vorbei, sagt, folge mir nach, Matthäus steht auf, lässt alles hinter sich. All sein Reichtum, all seine Macht. Und fasst ihn an den Kopf und sagt, Matthäus, was machst du da gerade? Und weißt du, wenn Matthäus hätte dir antworten können, dann hätte er geantwortet mit dem Gleichnis, was Jesus spricht, auch im Matthäus-Evangelium, dem Gleichnis von der kostbaren Perle. Kennst du das Gleichnis? Wir finden es in Matthäus 13, 45, 46. Da heißt es, Jesus vergleicht das Reich Gottes. Darum geht es im ganzen Matthäus-Evangelium. Die Regierungserklärung dieses Reiches Gottes. Und Jesus sagt, was das Reich Gottes ist. Das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als aber einen, hörst du, einen kostbaren sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese eine Perle. Das ist das Reich Gottes.
Wow.
Matthäus hatte alles, was die Welt Glück nennt. Geld, Macht, Besitz, all das hat sein Herz nicht befriedigt. Und eines Tages, Matthäus 9, Vers 9, geht die kostbare Perle mit zwei Beinen, geht an ihm vorbei. Jesus Christus. Amen. Er ist die kostbare Perle. Er ist dein Glück. Er ist die Glück, das Glück in Person auf zwei Beinen. Und Jesus geht an ihm vorüber und sagt, folge mir nach. Warum hat Matthäus alles hinter sich gelassen? Warum? Weil er hatte das andere schon getestet. Es konnte ihn nicht glücklich machen. All das Glück dieser Welt, ob es Sex ist, ob es Macht ist, ob es Geld ist, es ist alles vergänglich. Es ist flüchtig. Schau mal in dein Portemonnaie. Ne? Gestern war noch mehr drin als heute, oder? Es ist einfach flüchtig. Und du, wenn du sagst, ich bin glücklich, weil ich Geld habe, am Morgen bist, hast du alles verloren. Und du hast dein Glück verloren, aber er suchte nach diesem Glück, was unzerstörbar ist, unwandelbar, in Ewigkeit. Jesus ist unser Glück. Er fand die kostbare Perle, ließ alles hinter sich und dann fand er noch was heraus. Weißt du, was noch eine Eigenschaft ist von diesem Glück? Weißt du, wenn du Geld ausgibst, dann hast du hinterher kein Geld mehr. Ne? Wenn du Besitz weggibst, dann hast du kein Besitz. Aber wenn du Jesus teilst, wenn du dieses Glück mit Jesus teilst, wenn du diese Liebe teilst, du bekommst immer mehr. Amen. Und er schmiss eine Party bei sich zu Hause in seinem großen Villa und lud alle anderen Mafia-Bosse auch noch ein. Ne? All seine Freunde, sonst hatte er ja keine Freunde. Ne? Er hatte nur Zöllner als Freunde, lud ja alle ein. Sünder nach Sünder, einer schlimmer als der andere und hat eine Riesenparty und Jesus mittendrin. Es war ein Tag, an dem das Glück in die Unterwelt kam. Amen. Und die Pharisäer, die fassten sich an den Kopf, die konnten das nicht verstehen, dass Jesus abhing mit den Mafiabossen. Das sind doch die Ungerechten. Und in Matthäus 9, Vers 11 bis 13 heißt es, und als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Das war, also kannst du auswechseln in dem Titel, ne? Zöllner und Sünder. Und als Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Jetzt zitiert er den Propheten Hosea, da kommen wir gleich noch zu. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jetzt sind wir wieder bei unserer Seligkeit. Glückselig, glücklich sind die Armen. Denn ihm gehört das Reich. Denn Jesus, er kommt zu den Kranken. Er ist nahe bei denen, die Mangel haben an Gerechtigkeit. Nun, Matthäus ist der erste Evangelist. Alle anderen drei Evangelisten hatten immer verschiedene Communities, an die sie schrieben. Da war Markus, der schrieb an die Heiden, die Römer. Da war Lukas, der war Arzt und Journalist, der schrieb an die gebildeten Griechen. Da war Johannes, der schrieb an die Gemeinde, etwas später, als schon die Gemeinde etabliert war. Matthäus, er hatte ein anderes Klientel, an die er schrieb, an die Juden. Juden, die von ihrer Identität der Juden blieben, Mose folgten, aber sie hatten erkannt, es gibt jemanden, der größer ist als Mose. Das ist Jesus Christus. Sie folgten der Tora. Aber sie folgten auch Jesus Christus. Und Jesus, sagt Matthäus, er ist der größere, der herrlichere Mose. Matthäus, siehst du, wie er Jesus als den Meschiach, als den Messias zeichnet. Messias im Alten Testament, aber viele Juden, doch wir wollen das nicht so wahrhaben, hat zwei Eigenschaften. Er ist einmal der leidende Messias und einmal der triumphierende, der siegreiche. Amen. Amen. Beim zweiten kam das Amen, beim ersten nicht. Das ist, was die Juden nicht kannten. Sie warteten auf den Messias, der die Römer besiegen, der ihnen den Sieg geben würde. Aber Matthäus offenbart in Jesus auch den Leiden. Jesaja 53, er wurde blutig geschlagen wegen unserer Sünden. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben würden. In seinen Wunden sind wir geheilt. Der Leidende ist. Jesus hat das immer wieder offenbart. Auch in Matthäus. Wir lesen von den drei Leidensvoraussagen. Und Jesus sagte, wie viel er leiden musste, um der Pharisäer werden, geschlagen, gekreuzigt und auferstehen würde. Aber Petrus sagte, nein, dass dir das nicht geschehen. Petrus erträumte von einem Messias ohne Kreuz. Er träumte von einem Königreich ohne Leiden. Also war so wie du. Wir möchten gern Christen sein, aber ohne Kreuz. Wir möchten gern Christen sein, aber mit dem Sieg. Nicht wahr? So wie beim Fußball. Ne? Keiner verliert gerne. So ist das. Aber Petrus, als er transformiert wurde, schreibt er später in seinem Brief an die Christen in der Türkei: Es soll euch nicht fremd sein, dass ihr leiden müsst als Christen. Wir als Christen, wir mögen nicht leiden. Aber der Messias, sagt Matthäus, ist der Leidende, aber auch der Triumphierende. Der kommt, der die Trauernden tröstet, der kommt, der mit den Feinden abrechnet. Amen, da sind wir wieder dabei. Und das ist das, was die Pharisäer ihn fragten. Bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Bist du Gottes Sohn? Und Jesus antwortet, ja, du sagst es. Und ich versichere, jetzt werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen sehen und auf den Wolken des Himmels kommen. Und sie sagen, Gotteslästerung. Er hat nur den Propheten Daniel zitiert. Jesus hat nicht gelästert, er hat Gottes Wort zitiert, aber er hat gesagt, vor euch steht der Weltenrichter, vor dem sich alle Knie beugen. Entweder freiwillig oder später mal gezwungen. Da waren sie noch. Haben sie ihn gekreuzigt. Matthäus sagt, Jesus, er ist der größere Mose. Deswegen, die Bibelkenner unter uns wissen das schon. Das Matthäus-Evangelium ist strukturiert wie die Tora. Wer hat die Tora geschrieben, die fünf Bücher Mose? Mose. Mose war der Gesetzesbringer. Wir haben das jetzt alles durchexerziert, alles 10 Gebote. Mose trug diese Gesetzestafeln auf seinen Händen, 2 Steintafeln von Gott selber geschrieben. Später legte er sie in das Allerheiligste. Haben wir in der Gebetswoche durchgemacht, gestiftet. Am allerheiligsten Ort, da wo Gott wohnt, wohnt Gottes Wort. Die 10 Gebote in der Bundeslade. Mose war ein Träger des Gesetzes, ein Träger des Wortes. Jesus ist das Wort. Amen. Er ist der Gesetzgeber der ganzen Welt. Und deswegen hat Matthäus sein Evangelium strukturiert in 5 Reden Jesu. Du hast sie auf seinem Notizzettel. Angelehnt an die 5 Reden Mose in den 5 Büchern Mose. Und immer wenn du diese Rede, wenn die Rede abgeschlossen ist, hat Matthäus geschrieben, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hat. Jesus, er ist nicht nur der Gesetzgeber, er ist das Wort, er ist das lebendige Wort und er ist die Erfüllung des Wortes. In dieser ersten Rede, die Seligpreisung, stehen die Werte. In dieser Regierungserklärung geht es nicht so sehr darum, was du tun sollst, sondern was du bist. Hier geht es mehr um Identität. Und wir gehen mal hinein in die erste Seligpreisung, die so ein bisschen schwierig ist. Sie ist vom Stil her geschrieben wie die Seligpreisung der Pharisäer in der Mishnah, im Talmud. Was ist die Mishnah der Talmud? Das sind Kommentare der Pharisäer zu den fünf Büchern. Das sind Erklärungen des Gesetzes. Und Matthäus schrieb nochmal an wen? An die Juden. Wenn du das Matthäus-Evangelium verstehen willst, musst du verstehen, wie Juden dachten, wie sie lebten. Deswegen fahren wir auch am 29. nach Koblenz zu unserem Synagogenvorsteher. Wir haben schon ganz viele Fragen. Bei uns im Hauskreis wollen sie alle wissen, Herr, aber wie hat das eigentlich funktioniert mit dem Urim und Thummim, mit den Losen und so weiter? Und das ist eigentlich auch irgendwie wieder so eine Frage. Frag alles Herrn Abadir. Wer das Matthäus-Evangelium verstehen will, der muss jüdische Denkweise verstehen. Weil Jesus war ein Jude, Jesus war Pharisäer. Also, die Seligpreisung ist verfasst wie die Seligpreisung der Pharisäer. Glücklich sind die erkennen, dass die arm sie sind vor Gott. Ist parallel zu dem, reich ist, wer das Gesetz, die Tora, genau erfüllt. Das ist praktisch vom Wortlaut das Gleiche, aber vom Inhalt genau konträr. Jesus stellt die Welt der Pharisäer auf den Kopf. Die Pharisäer haben gesagt, wer Gottes Wort tut, der ist reich. Aber in dem Psalm 1, auf das sich das bezieht, steht es ganz anders. Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Hast du Lust an diesem Buch? Amen. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann wirst du ein Bibelleser sein. Amen. Manche Christen sagen immer, ich hab's nicht so mit dem Wort, ich liebe mehr den Heiligen Geist. Mein Lieber, der Heilige Geist führt uns immer in dieses Buch. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Wer Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Reich sind nicht die, die dieses Buch verwechseln mit einer Abitursprüfung, die Gottes Wort versuchen aus eigener Kraft zu erfüllen, sondern reich sind die, die das Wort Gottes bewundern, betrachten, downloaden. Ne, so wie meine Freaks immer sagen, meine Nerds, ne? Hast du deine Apps abgeloadet? Wow, ich wusste gar nicht, dass ich eine App habe. Nicht wahr? Das ist eine völlig andere Reihenfolge. Pharisäer haben gesagt, wenn du tust, wenn du leistest, dann bist du jemand. Und wenn du jemand bist, dann kommst du vielleicht ins Königreich Gottes. Jesus stellt es auf den Kopf. Wenn du nochmal diese Seligpreisung auseinander nimmst, da heißt es, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn, das ist eine Begrüßung, das ist eine Begründung, das ist eine Folge. Warum sind wir glücklich? Weil wir in sein Reich gehören. Amen. Jemand, der sich taufen lässt, lässt sich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Jemand, der sich taufen lässt, der unterschreibt eine Familienurkunde. Ich gehöre zu einer neuen Familie. Ich habe einen neuen Nachnamen. Jesus ist mein Bruder und Gott ist mein liebender Vater. Amen. Ich gehöre zu einer neuen Familie. Ich gehöre in das Reich Gottes. In dem Moment, wo du Christ wirst, in dem Moment, wo du in dieses neue Reich eintrittst, bist du eine neue Identität. Amen. Und weil wir eine neue Identität sind, wird sich unser Tun verändern. So wird ein Schuh drauf, danke, wer hat das gesagt? So wird ein Schuh draus. Die Pharisäer haben das Pferd einfach von der falschen Seite aufgezogen. Die haben gesagt, wenn ich leiste, dann bin ich wer. Wenn ich etwas bin, dann komme ich vielleicht ins Königreich Gottes. Jesus hält seine Arme auf, sagt, wer zu mir kommt, ganz egal wie schlecht du bist, ganz egal ob du Zöllner bist, Sünder bist, wenn du in mein Reich kommst, wirst du verändert. Amen. Jeder, der mit Jesus zusammenkommt, wird verändert und dann bekommst du eine neue Identität und aus dieser Identität wirst du gerecht handeln. Das nennen wir Heiligung. Heiligung geschieht nicht durch unser Willen, Heiligung geschieht durch Jesu Veränderung. Indem wir den Heiligen Geist anschauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt kriegen wir Kopfschmerzen. Jesus sagt, reich ist, wer arm ist. Nochmal, habe ich nicht verstanden. Reich ist, glücklich ist, gesegnet ist, die erkennen, dass sie arm sind. Reich ist, wer arm ist. Wiederhol es doch mal, ich habe es immer noch nicht verstanden. Jesus lehrt uns, wenn wir erkennen, dass wir leer sind, dass wir arm sind, dann werden wir gefüllt. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch die Tür geöffnet werden. Wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Halleluja. Wenn wir leer sind, werden wir gefüllt. Wenn wir bitten, werden wir empfangen. Wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan. Das ist Bedürftigkeit. Bedürftigkeit ist etwas, was wir nicht mögen. Wir leben im Westen, wir leben in der Postmoderne. Individualität. Self-sufficient. Ich bin unabhängig. Ist eine der Lieblingsworte der Postmoderne. Das, so geht es mir auch, so bin ich erzogen worden. Meine Mutter hat immer gesagt, und dass du mir nie zum Arbeitsamt gehst, dass du nie dem Staat auf der Tasche liegst. Ne? Habe ich auch bis heute eingehalten. Und auch wenn ich mit Leuten zum Restaurant gehe, ne? Ich lasse mich nie einladen. Ich bezahle immer schneller. Selbst wenn die gesagt haben, ich lade dich ein, ich habe es schon bezahlt. Ich komme gerade von der Toilette, ich bin gerade vorbei an der Kasse. Ich habe es schon bezahlt, ich lasse mich nicht einladen. Ne? So bin ich geprägt. Ich bin hoffnungsloser Preuße. Ne? Ich komme aus einer Preußenfamilie. Nicht wahr? Und weißt du was, mein größtes Hindernis war, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen? Wird Gott mich versorgen? Ne? Das war meine größte Frage, Pastor zu werden. Als ich auf die Bibelschule ging mit meiner Frau, da war ich schon verheiratet, habe ich gesagt, Gott, ich habe die größte Sorge, Gott, du wirst mich nicht versorgen. Also habe ich einen Test gemacht. Ne? Normalerweise testet Gott uns, aber ich habe Gott getestet. Nicht wahr? So hochmütig war ich. Nicht wahr? Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du mir die Bibelschule bezahlst, dann werde ich dir vertrauen, dass du mich auch versorgst später, wenn ich Pastor bin. Also habe ich geglaubt für meine Bibelschule. Kam die Ältesten von der Gemeinde, wo ich damals Jugendleiter war. Die kam zu mir, Mario, der Herr hat uns aufs Herz gelegt, wir wollen deine Bibelschule bezahlen.
Jawohl.
Echt jetzt? Ne? Also alle meine Kollegen, die ich ja später auf der Bibelschule gesagt habe, bei uns ist kein Ältester vorbeigekommen, wollte meine Bibelschule. Ich habe gesagt, nee, das möchte ich nicht, ich möchte, dass Gott meine Bibelschule bezahlt. Da haben die genauso gelacht wie ihr, der ist so bekloppt, den kann man nicht helfen. Nicht wahr? So, und dann bin ich in die Bibelschule und Gott hat sie mir bezahlt. Unabhängigkeit. Nein, Jesus sagt, wer arm ist, der wird reich sein. Wer bedürftig ist nach Gottes Tun, der wird Gottes Handeln erleben. Jakobus sagt, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird ihm geben. Ihr wisst doch, dass Gott niemandem sein Unvermögen vorwirft. Wow. Dass er jeden reich beschenkt. Amen. Wenn mir Weisheit mangelt, bitte ich Gott. Wenn ich eine wichtige Entscheidung zu treffen habe diese Woche, in meinem Unternehmen, in meiner Ehe, in meiner Beziehung zu meinen Kindern, bitte ich Gott. Zuerst gebetet. Und Gott wird mir Weisheit geben. Vor euch steht das Zeugnis Gottes. Weil als ich Grundschüler war, jedes Diktat habe ich mit 6 geschrieben, aber 6 minus. Meine Mutter wollte mir immer helfen. Die hat mich zu einem Diplom-Gutachter geschickt. Ne? Da bin ich getestet worden. Ich bin lizenzierter Legastheniker. Steht vor euch. Ich habe jetzt mittlerweile 7 Bücher geschrieben als Legastheniker. Ne? Wer 14 Mal eine E-Mail von mir bekommt oder SMS und das sind dauernd Rechtschreibfehler, wisst ihr Bescheid, nicht wahr? Und weißt du was? Letzte Woche, ich habe jetzt mein Buch mit Muslimen im Gespräch, ist jetzt in mittlerweile 6 Sprachen übersetzt und letzte Woche wurde mein Buch übersetzt ins Türkische. Weißt du, wir haben mit Muslimen im Gespräch und wir werden jetzt sogar drucken in der Türkei und dort das Buch umgehen. Und alles durch einen Legastheniker, weil Gott schenkt Gnade. Amen. Was mehr? Das heißt, dieses Gleichnis hat zu tun mit Armut, mit Entleerung. Weißt du, die meisten Menschen leben ihr Leben gefüllt wie dieses Glas. Gefüllt mit allen Nebensächlichkeiten und Zeitfressern, die es gibt auf dieser Welt. Weißt du, aber für die wirklich wichtigen Sachen, zum Beispiel Gott kennen, Qualitätszeit mit Gott verbringen, sein Wort lesen, ihn kennenlernen, kein Platz mehr. Beste Freundin, bester Freund, Ehe, kein Platz mehr. Deine Familie, du selbst. Wann hast du das letzte Mal wieder Qualitätszeit in dich investiert? Ich möchte ein besserer Mensch werden. Ich möchte besser Gottes Stimme erkennen. Ich möchte mich entwickeln in meinem Charakter. All das hat keinen Platz mehr, weil wir erfüllt sind mit allen möglichen Nebensächlichkeiten. Das heißt, der Schlüssel ist, Bruder Klebson, kannst du mir mal ganz kurz helfen, mein Mikrofon halten? Das heißt, der Schlüssel ist, und das ist die Erklärung, vielen Dank. Obrigado. Das heißt, das Gleichnis heißt, reich ist, wer arm ist. Entleerung, das ist das, was Jesus gemacht hat. Er kam und entleerte sich selbst. Er wurde ein Mensch, ein Sklave, so wie wir. Das heißt, die Erfüllung ist Entleerung. All die Nebensächlichkeiten, all die Zeitfresser in unserem Leben und wir werden arm vor Gott. Leer. Und wir füllen uns mit den Dingen, die wichtig sind. Zeit für Gott. Zuerst Gebet. Investition in meine Freundschaften, in meine Ehe. Investition in meine Kinder, in meine Familie. Und Zeit für mich selbst. Ich investiere in meinen Charakter, in meine Persönlichkeit. Oh Gott. Und natürlich haben wir auch Geld zu verdienen. Wir müssen zur Schule gehen. Ach nee, haben nur die Eltern uns Abend gehört. Wir müssen zur Uni gehen. Wir müssen unsere Steuern zahlen. Wichtige Dinge müssen wir auch tun. Aber danach. Und dann kommt Netflix, Fernsehen, all die unnötigen Sachen, die unsere Zeit fressen, die kommen dann obendrauf. Nicht wahr? Und das ist die Erklärung des Dankes. Vielen, vielen Dank, Bruder Gletscher. Und das ist die Erklärung der ersten Seligpreisung. Das heißt, ein glückliches Leben heißt, richtige Prioritäten setzen. Werde entleert von den vielen Nebensächlichkeiten in deinem Leben und investiere in das, was wirklich wichtig ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird Gott uns hinzufügen. Amen. Weißt du, Herr? Und weißt du, die Pharisäer, die haben nicht verstanden, warum Matthäus das alles hinter sich gelassen hat, warum Matthäus seine neue Prioritätenordnung gemacht hat. Zuerst Jesus in meinem Leben, alles andere wird mir hinzugefügt werden. Aber das kann man nur verstehen, wenn man die Liebe Gottes geschmeckt hat. Heute ist ein Tag, an dem du die Liebe Gottes schmecken wirst. Die Liebe Gottes ist unverstehbar, die ist irrational. Jesus zitiert Hosea. Weißt du, wer Hosea ist? Hast du schon mal Hosea gelesen? Wir haben letztens im Haus gehabt, ne? Wir haben Hosea gelesen. Wow! Also wenn du ein richtig Tuer Christ bist, ne? Also du brauchst dich nicht zu melden jetzt. Wenn du ein ein gerechter Christ bist, solltest du nicht Hosea den Christ im Kopf schmücken. Ne? Hosea war ein Prophet und er hatte einen Auftrag von Gott, heirate eine Ex-Prostituierte. Wow! Ne? Also hier alle unsere Seelsorge, ne? Wenn jemand dazu dir kommt, der Herr hat mir gesagt, ne? Du weißt schon die Antwort. Ne? Junge, lass dir den Finger davon. Hat er gemacht, hat 3 Kinder gezeugt, alle prophetischen Namen, das vertiefen wir jetzt nicht, und es kam, wie es kommen musste. Sie hat ihn verlassen, sie hat ihn betrogen, sie ist wieder zurück zu ihrem Zuhälter, hat sich verkauft in die Sexsklaverei. Und dann kommt das zweite Wort, und das ist noch irrationaler. Gott spricht zu ihm, geh hin, geh ins Bordell, wenn man so will, auf Deutsch, und gewinne deine Ex-Frau zurück. Wow. Und er geht dorthin ins Bordell, verhandelt mit dem Zuhälter, zahlt eine Riesensumme, 15 Schekel, und gewinnt sie wieder zurück zu sich. Für uns als Christen eine unverstehbare Geschichte. Niemand hätte das von uns gemacht. Niemand. Weißt du, was Gott mit dieser Geschichte zeigen möchte? Das ist seine Liebe zu ihm. Das ist seine Liebe zu ihm. Wir alle haben das nicht verdient, in das Reich Gottes zu kommen. Aber Jesus hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Er hat dich mit Banden der Liebe, hat er dich gezogen. Er hat für dich gekämpft, hat alles gegeben, um dein Herz zu gewinnen. So eine Liebe hat der Vater für dich. Amen. Ich lade euch ein, eure Augen zu schließen. Jesus, ich danke dir für deine Präsenz. Ich danke dir für deine großartige Liebe zu uns. Ich danke dir für die Botschaft von Hosea. Mit Banden der Liebe habe ich dich gezogen. Ich habe dein Joch getragen. Mein Herz hat sich sogar gegen mich gewendet, damit ich meinen Zorn nicht ausübe über dich. Meine Liebe hat triumphiert über meine Gerechtigkeit. Jesus ist hier. Er ist das Wort und er ist auch die Erfüllung seines Wortes. Und wenn du heute hier bist, vielleicht sind sie neu hier. Sie kennen auch die Bibel, sie kennen Jesus, sie sind vielleicht sogar getauft in einer Kirche. Aber eins fehlt ihnen noch. Diese persönliche Begegnung, die Matthäus damals hatte, mit dem kostbaren Herrn, mit Jesus Christus. Wenn ihr Herz heute berührt worden ist, und wenn sie sagt, ich möchte Jesus mein Herz öffnen, ich möchte ihn einladen in mein Leben, ich möchte ihm Platz geben, ich möchte Raum geben, ich möchte mich entleeren von all dem sinnlosen Stuff, mit dem ich mich beschäftige, Tag ein, Tag aus, alles das, was mich nicht glücklich macht, ich möchte mich heute entleeren und ich möchte den aufnehmen, der mir wirkliches Glück schenken kann, Jesus Christus. Öffnen Sie einfach Ihre Hand an Ihrem Platz. Unsere Augen sind geschlossen, niemand schaut noch mehr. Als ein Zeichen für den Himmel, als ein Zeichen für Jesus, mein Herz ist leer. Jesus, ich möchte dich empfangen. Tritt ein in mein Herz. Öffnen Sie einfach Ihre Hand als ein Zeichen. Und ich möchte uns alle einladen, auch die, die diese Entscheidung schon lange getroffen haben, dass wir zusammen aufstehen. Und dass wir das Gebet eines Kindes sprechen. Ein einfaches Gebet, in dem wir unser Herzen öffnen für Jesus. Und wir sagen laut, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich entscheide mich heute. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter.